Die Ermordung von Graf Folke Bernadotte. Folke Bernadotte war ein schwedischer Diplomat, Adliger und Humanitärer, dessen Leben eng mit einigen der turbulentesten Ereignisse des mittleren 20. Jahrhunderts verbunden war. 1895 in die schwedische Königsfamilie geboren, erlangte Bernadotte in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs internationale Anerkennung, als er die Freilassung von über 30.000 Gefangenen, viele davon aus nationalsozialistischen Konzentrationslagern, durch seine Führung der Rettungsmission Weiße Busse aushandelte. Sein Ruf als neutraler, mitfühlender und pragmatischer Verhandler machte ihn zu einer der angesehensten humanitären Figuren Europas. 1948, als die neu gegründete Vereinte Nationen ihrer ersten großen Prüfung im Nahen Osten gegenüberstand, wurde Bernadotte zum ersten offiziellen Mediator der Organisation ernannt. Der arabisch-israelische Konflikt, der nach dem UN-Teilungsplan und der Ausrufung des Staates Israel ausbrach, eskalierte rasch zu einem umfassenden Krieg zwischen jüdischen und arabischen Kräften. Die UN suchte einen Mediator, der unparteiisch zwischen beiden Seiten agieren, internationalen Respekt genießen und über die diplomatische Fähigkeit verfügen konnte, eine extrem volatile Situation zu navigieren. Bernadottes bewährte Verhandlungserfahrung, seine Neutralität als Schwede und seine humanitären Kriegserfahrungen machten ihn zum idealen Kandidaten für diese heikle und beispiellose Mission. Humanitäre und diplomatische Erfolge. Vor seiner Beteiligung am arabisch-israelischen Konflikt hatte Graf Folke Bernadotte bereits einen bleibenden Ruf als Humanitärer und Diplomat erworben. Sein bemerkenswertester Erfolg kam in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs, als er eine kühne Rettungsmission leitete, die Zehntausende Menschen aus nationalsozialistischen Konzentrationslagern rettete. Als Vizepräsident des schwedischen Roten Kreuzes nutzte Bernadotte seine diplomatischen Verbindungen, seine ruhige Art und seinen moralischen Mut, um direkt mit hochrangigen nationalsozialistischen Beamten zu verhandeln, darunter Heinrich Himmler, eine der mächtigsten Figuren im Dritten Reich. Durch eine Kombination aus Beharrlichkeit, Taktgefühl und strategischer Neutralität sicherte Bernadotte Anfang 1945 die Freilassung und Evakuierung von etwa 30.000 Gefangenen aus deutschen Lagern. Unter den Befreiten befanden sich Skandinavier, Franzosen, Polen und eine bedeutende Anzahl jüdischer Gefangener, die unmittelbar vor dem Tod standen, als das nationalsozialistische Regime zusammenbrach. Seine Bemühungen gipfelten in der Schaffung einer kühnen Rettungsoperation, bekannt als die Weißen Busse. Das Projekt Weiße Busse war eine logistische und humanitäre Innovation. Bernadotte organisierte einen Konvoi aus Bussen, Lastwagen und Krankenwagen, alle komplett weiß lackiert und mit großen roten Kreuzen markiert, um sie inmitten des Kriegswirrwarrs als neutrale Fahrzeuge erkennbar zu machen. Diese Fahrzeuge durchquerten gefährliche Kampfzonen in Deutschland und im besetzten Europa, sammelten Gefangene aus Konzentrationslagern wie Ravensbrück, Dachau und Neuengamme ein und transportierten sie in das neutrale Schweden in Sicherheit. Die weiße Farbe der Busse wurde bewusst gewählt, um sie von militärischen Transporten zu unterscheiden und ihren humanitären Zweck zu signalisieren, eine Idee, die später die moderne Praxis beeinflusste, humanitäre und medizinische Fahrzeuge in Konfliktzonen zu markieren, um ihren Schutz nach internationalem Recht zu gewährleisten. Bernadottes Mission war nicht ohne Gefahr. Die Konvois operierten unter ständiger Bedrohung durch alliierte Bomber sowie Behinderung durch lokale nationalsozialistische Kommandanten. Trotz dieser Herausforderungen gelang die Operation über Erwarten, rettete tausende Leben und demonstrierte, wie diplomatische Verhandlungen, selbst mit den rücksichtslosesten Regimen, greifbare humanitäre Ergebnisse erzielen können. Für seine Führung und seinen Mut wurde Bernadotte international als Symbol moralischer Integrität und praktischen Mitgefühls gefeiert. Seine Arbeit mit dem schwedischen Roten Kreuz verkörperte die höchsten Ideale von Neutralität und humanitärem Dienst, Prinzipien, die später seine Ernennung zum ersten Mediator der Vereinten Nationen leiteten. Die Operation Weiße Busse rettete nicht nur Leben, sondern legte auch die Grundlagen für das humanitäre Nachkriegsrecht und moderne Friedenspraktiken und markierte Bernadotte als Pionier der humanitären Diplomatie. Ernennung zum UN-Mediator und die Mission von 1948. Nach seiner außergewöhnlichen humanitären Arbeit während des Zweiten Weltkriegs war Graf Folke Bernadotte eine Figur des internationalen Vertrauens und der moralischen Autorität geworden. Sein Protokoll der Neutralität, Diplomatie und des Mitgefühls führte dazu, dass die Vereinten Nationen ihn zum ersten offiziellen Mediator ernannten, eine neue und beispiellose Rolle in der internationalen Diplomatie. Im Mai 1948 stand die UN vor ihrer dringendsten Krise, dem Ausbruch eines umfassenden Krieges in Palästina nach dem Ende des britischen Mandats und der Ausrufung des Staates Israel. Der UN-Teilungsplan von 1947, Resolution 181 der Generalversammlung, schlug vor, das britische Mandat Palästina in zwei unabhängige Staaten, einen jüdischen und einen arabischen, aufzuteilen, mit Jerusalem unter internationaler Verwaltung. Während jüdische Führer den Plan als diplomatischen Sieg und rechtliche Grundlage für die Staatlichkeit akzeptierten, lehnten palästinensische Araber und benachbarte arabische Staaten ihn als zutiefst ungerecht ab. Zu jener Zeit machten palästinensische Araber etwa 2/3 der Bevölkerung aus, während Juden nur etwa 1/3 stellten. Dennoch wies der Plan 55% der Gesamtfläche Palästinas dem vorgeschlagenen jüdischen Staat zu, obwohl die jüdische Bevölkerung weniger als 7% des Landes rechtlich besaß. Der Rest, größtenteils arabisch besessenes Gebiet und Ackerland, sollte die Grundlage für einen arabischen Staat bilden, der fragmentiert und wirtschaftlich geschwächt war. Für Palästinenser und die breitere arabische Welt stellte diese Teilung keinen fairen Kompromiss dar, sondern eine Form der Enteignung, die im Schatten des kolonialen Rückzugs und internationaler Schuld nach dem Holocaust konstruiert wurde. Für die arabische und palästinensische Führung verstieß die UN-Entscheidung sowohl gegen das Prinzip der Selbstbestimmung als auch gegen die gelebte Realität demografischer und territorialer Eigentumsverhältnisse. Sie wurde als Auferlegung einer fremden politischen Entität auf ein Land gesehen, dessen Mehrheitsbevölkerung weder zugestimmt noch konsultiert worden war. Der Plan zerstörte effektiv die Einheit des historischen Palästina und wurde von Arabern als Kulmination eines langen Prozesses der Entrechtung betrachtet, der unter dem britischen Mandat begann und durch Wellen jüdischer Einwanderung, gesponsert von der zionistischen Bewegung, beschleunigt wurde. Als der Staat Israel am 14. Mai 1948 die Unabhängigkeit ausrief und arabische Armeen am folgenden Tag eingriffen, wurde der Krieg in der arabischen Welt nicht als Aggressionsakt wahrgenommen, sondern als Versuch, der erzwungenen Teilung zu widerstehen und die territoriale und politische Integrität Palästinas zu verteidigen. In dieser Atmosphäre, von Krieg, Vertreibung und bitteren historischen Beschwerden, wurde Graf Volker Bernadotte als erster Mediator der Vereinten Nationen entsandt. Trotz seines Rufs und seiner Aufrichtigkeit stieß Bernadotte schnell auf die volle Wucht der ideologischen und religiösen Überzeugungen, die den Konflikt antrieben. Viele Führer innerhalb der zionistischen Bewegung, einschließlich sowohl Mainstream-Nationalisten als auch extremistischer Fraktionen wie Lehi, der Sternbande, glaubten, dass das gesamte Land Eretz Israel, wie in der hebräischen Bibel beschrieben, das ewige und göttlich bestimmte Heimatland des jüdischen Volkes sei. Für sie übertraf dieses göttliche Mandat jedes internationale Recht, jeden politischen Kompromiss oder jede diplomatische Verhandlung. Der Begriff der Teilung, die Anerkennung eines arabischen Staates auf irgendeinem Teil dessen, was sie als heiligen Boden betrachteten, war in ihren Augen nicht nur eine politische Konzession, sondern ein spiritueller Verrat. Dieser kompromisslose Glaube an göttliche Souveränität stellte Bernadottes Mission in direkten Konflikt mit dem ideologischen Fundament vieler zionistischer Führer, insbesondere des militanten Untergrunds. Dennoch beharrte er darauf, entschlossen, zwischen Gerechtigkeit und Praktikabilität gemeinsamen Boden zu finden. Seine unermüdlichen Bemühungen führten zum ersten Waffenstillstand im Krieg, der am 11. Juni 1948 verkündet wurde, und die Kämpfe vorübergehend einstellte sowie humanitäre Hilfe für Zivilisten auf beiden Seiten ermöglichte. Während dieses Waffenstillstands entwickelte Bernadotte seinen ersten Friedensvorschlag, geleitet von Prinzipien der Fairness und humanitären Sorge. Er schlug vor, Jerusalem unter internationale Kontrolle zu stellen aufgrund seiner universellen religiösen Bedeutung, palästinensischen Flüchtlingen die Rückkehr in ihre Häuser oder Entschädigung zu erlauben, und territoriale Anpassungen vorzunehmen, Galiläa, Israel und die Negev-Wüste den Arabern zuzuweisen, um eine gerechtere Landverteilung zu schaffen. Obwohl der Plan Mäßigung und ein aufrichtiges Kompromissbemühen widerspiegelte, wurde er sofort von beiden Lagern abgelehnt. Die arabischen Regierungen wiesen ihn zurück, weil er die Existenz Israels implizit anerkannte, während viele zionistische Fraktionen, insbesondere der äußerste rechte Untergrund, ihn als Verrat am jüdischen Anspruch auf ganz Eretz Israel verurteilten. In radikalen Kreisen wurde Bernadotte nicht als Friedensstifter, sondern als Hindernis für das göttliche Schicksal gesehen, ein ausländischer Beamter, der es wagte, sich in das einzumischen, was sie als Erfüllung biblischer Prophezeiung betrachteten. Dennoch glaubte Bernadotte weiterhin, dass Frieden möglich sei, wenn Vernunft und Menschlichkeit über Ideologie und Rache siegten. Er behielt den Glauben an die Diplomatie bei, selbst als extremistische Gruppen seine Anwesenheit als unerträglich ansahen. Tragischerweise sollte sein Engagement für Frieden und internationales Recht ihn bald in eine tödliche Konfrontation mit denen bringen, die glaubten, ihre Mission sei von Gott geheiligt und daher jenseits von Verhandlungen. Die Ermordung von Volke Bernadotte. Bis September 1948 hatte Graf Volke Bernadottes Mission in Palästina ihn ins Zentrum eines der volatilsten Konflikte des 20. Jahrhunderts gestellt. Seine Rolle als UN-Mediator erforderte Neutralität, doch Neutralität selbst war in einem Krieg, der von existenzieller Angst und heiliger Überzeugung angetrieben wurde, unerträglich geworden. Die gegnerischen Seiten sahen seine Friedensvorschläge nicht als Gesten der Versöhnung, sondern als Bedrohungen für ihre Legitimität und göttlichen Zweck. Für die arabischen Staaten erkannte Bernadottes Vermittlung implizit den Staat Israel an, etwas, das sie als inakzeptable Verletzung arabischer und palästinensischer Rechte betrachteten. Für die zionistische Bewegung, insbesondere ihre militanten Fraktionen, waren seine Vorschläge ein Versuch, Land wegzunehmen, das sie als göttlich verheißen dem jüdischen Volk glaubten. Die Idee, dass ein internationales Gremium oder ein ausländischer Diplomat die Grenzen von Eretz Israel nach politischer Zweckmäßigkeit neu zeichnen könnte, war für sie eine Form der Häresie. Unter den extremsten dieser Gruppen war Lehi, auch bekannt als die Sternbande, eine zionistische Untergrundorganisation, die seit langem den Einsatz bewaffneten Kampfes befürwortete, um sowohl britische als auch arabische Kräfte aus dem Land Israel zu vertreiben. Lehis Mitglieder glaubten, eine heilige Pflicht zu erfüllen, ganz biblisches Israel zurückzuerobern, und lehnten jeden Kompromiss ab, der arabische Souveränität über das anerkennen würde, was sie als heiligen Boden betrachteten. Für sie war Bernadottes Friedensplan, der internationale Kontrolle über Jerusalem, die Rückkehr palästinensischer Flüchtlinge und territoriale Zugeständnisse an die Araber forderte, kein diplomatisches Bemühen, sondern ein Verrat an Gottes Versprechen und dem Schicksal der jüdischen Nation. Am 17. September 1948 fand Bernadottes Leben ein gewaltsames Ende. Auf einer UN-markierten Konvoireise durch das Katamonviertel Jerusalems, begleitet vom französischen UN-Offizier Oberst André Serot, wurde er von Lehi-Militanten überfallen, die als israelische Soldaten verkleidet waren. Als die Fahrzeuge an einer Straßensperre langsamer wurden, näherte sich einer der Angreifer, später als Yehoshua Cohen identifiziert, Bernadottes Auto und feuerte mehrere Schüsse aus nächster Nähe ab, tötete sowohl Bernadotte als auch Serot sofort. Der Mord schockierte die Welt. Bernadotte war unbewaffnet, reiste unter dem Schutz internationalen Rechts und war ausschließlich mit einer humanitären und diplomatischen Mission beschäftigt. Sein Mord stellte nicht nur einen Angriff auf einen Mann dar, sondern einen Angriff auf die Autorität der Vereinten Nationen selbst und das fragile Ideal internationaler Friedenssicherung. Unmittelbar nach dem Vorfall verurteilte die provisorische israelische Regierung unter David Ben-Gurion die Tat öffentlich und verbot Lehi und Irgun, die andere große Untergrundmiliz. Die Reaktion blieb jedoch hinter voller Rechenschaftspflicht zurück. Obwohl mehrere Lehi-Mitglieder verhaftet wurden, wurde niemand je für das Verbrechen verurteilt. Innerhalb weniger Jahre wurde der Organisation Amnestie gewährt, und einige ihrer ehemaligen Mitglieder bekleideten später Positionen in der israelischen Regierung. International löste Bernadottes Ermordung Empörung und Trauer aus, insbesondere in Schweden und bei den Vereinten Nationen. Die UN-Generalversammlung zollte ihm feierlichen Tribut, und sein Tod beflügelte Bemühungen, strukturiertere Friedenssicherung und Schutz für UN-Personal in Konfliktzonen zu etablieren. Politisch blieb seine Mission jedoch unvollendet. Sein Stellvertreter, Dr. Ralf Bantsche, nahm später seine Arbeit wieder auf und verhandelte erfolgreich die Waffenstillstandsabkommen von 1949, wofür Bantsche den Nobelpreis für den Frieden erhielt. Für viele Historiker symbolisierte Bernadottes Ermordung den Zusammenprall zwischen heiligem Nationalismus und internationaler Diplomatie, zwischen einer Weltanschauung, die in göttlichem Anspruch verwurzelt ist, und einer, die auf Kompromiss und humanitärem Recht basiert. Sein Tod enthüllte die Grenzen moralischer Überzeugungskraft angesichts militanter Ideologie und die Gefahr, der diejenigen ausgesetzt sind, die zwischen unvereinbaren Absoluten vermitteln wollen. Graf Volke Bernadottes Vermächtnis lebt nicht nur in der Tragödie seiner Ermordung fort, sondern in den Idealen, für die er stand, Vernunft über Fanatismus, Recht über Gewalt und der Glaube, dass selbst an den geteiltesten Orten der Welt Frieden ein moralisches Gebot ist, für das es sich zu sterben lohnt. Nachwirkungen und Vermächtnis. Die Ermordung von Graf Volke Bernadotte am 17. September 1948 sandte Schockwellen durch die internationale Gemeinschaft. Es war das erste Mal, dass ein Vertreter der neu gegründeten Vereinten Nationen absichtlich ermordet wurde, während er eine Friedensmission durchführte. Für viele symbolisierte die Tat die Zerbrechlichkeit internationalen Rechts in einer Ära, die sich noch von Weltkrieg und Völkermord erholte. Sie enthüllte auch die Spannungen zwischen dem aufstrebenden israelischen Staat, verwurzelt in einer nationalistischen und religiösen Vision der Souveränität, und den globalen Idealen von Frieden, Verhandlung und Rechenschaftspflicht, die Bernadotte verkörperte. In Schweden wurde Bernadottes Tod mit tiefer Trauer und Empörung aufgenommen. Er war ein nationaler Held, bewundert für seine humanitären Kriegsbemühungen und als moralische Stimme in globalen Angelegenheiten angesehen. Schwedische Zeitungen verurteilten den Mord als Gräueltat und forderten Gerechtigkeit. Die schwedische Regierung legte formelle Proteste bei Israel und den Vereinten Nationen ein, doch diplomatische Vorsicht dämpfte bald die Empörung. In den frühen Jahren der israelischen Staatlichkeit wollten wenige Nationen die Beziehungen zu dem jungen Land gefährden, und Schweden ließ die Angelegenheit trotz seines Zorns schließlich in die Geschichte verblassen, ohne weitere Konfrontation. Die Vereinten Nationen reagierten auf Bernadottes Ermordung, indem sie ihr Engagement für Friedenssicherung und den Schutz ihrer Vertreter in Konfliktzonen bekräftigten. Sein Stellvertreter, Dr. Ralph Bunche, ein amerikanischer Diplomat und Gelehrter, wurde ernannt, Bernadottes Mission fortzusetzen. Bunches geduldige Verhandlungen führten zu den Waffenstillstandsabkommen von 1949, die die Waffenstillstandslinien zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn festlegten. Für diesen Erfolg erhielt Bunche den Nobelpreis für den Frieden, als erster Afroamerikaner. Dennoch wurde weithin anerkannt, dass sein Erfolg auf dem von Bernadottes Arbeit und Opfer gelegten Fundament beruhte. In Israel war die Reaktion ambivalenter. Die provisorische Regierung verurteilte den Mord öffentlich und verbot die verantwortlichen extremistischen Gruppen, doch ihre Verfolgung von Gerechtigkeit war begrenzt. Obwohl Mitglieder von Lehi verhaftet wurden, wurde niemand je für Bernadottes Mord angeklagt. Einige Jahre später wurden unter einer allgemeinen Amnestie Lehis ehemalige Mitglieder von rechtlichen Konsequenzen befreit, und einige bekleideten Positionen im israelischen öffentlichen Leben, am bemerkenswertesten Yitzhak Shamir, der später Ministerpräsident Israels wurde. Vielleicht die auffälligste Ironie ist, dass Yehoshua Cohen, der als Schütze identifizierte Lehi-Militant, der die tödlichen Schüsse auf Bernadotte und Oberst André Seroth abfeuerte, ein enger Freund und persönlicher Leibwächter von David Ben-Gurion wurde, Israels Gründungsministerpräsident. Cohen ließ sich später im Negev-Kibbutz SDE Boca nieder, wo Ben-Gurion in den Ruhestand ging. Die beiden lebten jahrelang nebeneinander, spazierten und unterhielten sich täglich. Die Tatsache, dass der Mörder des ersten Friedensmediators der UN schließlich den Mann bewachte, der den Staat aufbaute, der die Tat verurteilt hatte, enthüllt die moralische Heuchelei der frühen Jahre Israels. Die moralischen und politischen Implikationen von Bernadottes Ermordung hallen weiter nach. Sein Tod zeigte, wie religiöser Nationalismus, wenn er mit politischer Macht verschmilzt, Kompromisse unmöglich machen und Mediatoren zu Feinden werden lassen kann. Für Bernadotte war Diplomatie eine Erweiterung des Humanitarismus, der Glaube, dass Dialog und Empathie Hass und Angst überwinden können. Für seine Mörder und die sie inspirierende Ideologie war das Land selbst heilig und Verhandlung gleichbedeutend mit der Aufgabe göttlichen Rechts. Dieser Konflikt zwischen universeller Moral und heiligem Nationalismus hallte in späteren Nahostkonflikten wider und bleibt eine der bleibenden Herausforderungen des Friedensaufbaus. Trotz der Tragödie seines Todes lebt Bernadottes Vermächtnis in den Institutionen und Idealen fort, die er mitgestaltete. Seine humanitären Innovationen, wie die weißen Busse und sein Insistieren auf der Neutralität von Hilfsoperationen, waren Pioniere der modernen Praxis, humanitäre Fahrzeuge und Personal nach internationalem Recht zu markieren und zu schützen. Sein Dienst als UN-Mediator legte den Grundstein für zukünftige UN-Friedensmissionen, indem er Präzedenzfälle für Neutralität, humanitären Zugang und den Einsatz von Diplomatie in aktiven Kriegszonen schuf. Graf Volke Bernadotte wird heute nicht nur als Opfer politischen Extremismus erinnert, sondern als Symbol moralischen Mutes und internationalen Gewissens. Sein Leben überbrückte die Welten humanitärer Hilfe und globaler Diplomatie, und sein Tod unterstrich die Risiken, denen diejenigen ausgesetzt sind, die zwischen Gewalt und Frieden stehen. Obwohl seine Mission in Palästina unvollendet blieb, bleiben die Prinzipien, nach denen er lebte, Mitgefühl, Neutralität und ein unerschütterlicher Glaube an den Wert menschlichen Lebens, entscheidend für jedes Friedensbemühen in unserer Zeit. Schluss. Die Ermordung von Graf Volke Bernadotte 1948 war nicht nur die Stummschaltung eines Mannes, sondern auch ein symbolischer Schlag gegen die Ideale von Frieden und moralischer Diplomatie, die er repräsentierte. Sein Tod markierte eines der ersten und schmerzhaftesten Versagen der Vereinten Nationen in ihrem Versuch, in einer Nachkriegswelt zu vermitteln, die noch darum kämpfte, Gerechtigkeit und Menschlichkeit aufrechtzuerhalten. Für Schweden war der Verlust zutiefst persönlich. Bernadotte war ein nationaler Held, ein Mann adliger Geburt, der seine Position und seinen Einfluss in den Dienst anderer stellte. Israels Weigerung, seine Mörder vor Gericht zu stellen, hinterließ eine Wunde in den schwedisch-israelischen Beziehungen, die nie vollständig geheilt ist. Bis heute bleiben diese Beziehungen kühl, und die schwedische Königsfamilie hat Israel nie einen offiziellen Besuch abgestattet, ein stilles Zeugnis des bleibenden Schattens jenes Verbrechens. Doch Bernadottes Andenken gehört nicht allein Schweden. Er wird auch vom palästinensischen Volk erinnert und geehrt, das in ihm eine der wenigen internationalen Figuren sah, die bereit waren, der Tragödie in ihrer Heimat entgegenzutreten. Als die Nakba, die Massenvertreibung der Palästinenser 1948, Hunderttausende aus ihren Häusern riss, stand Bernadotte fast allein unter den Weltdiplomaten darauf, ihr Rückkehrrecht zu fordern und die Ungerechtigkeit dauerhaften Exils zu verurteilen. Seine Vorschläge, verwurzelt in Fairness und humanitärem Prinzip, boten den Vertriebenen eine Vision von Würde und Wiederherstellung, die noch nicht realisiert wurde. Zur Anerkennung seines Mitgefühls und Mutes benannten die Menschen von Gazastadt eine Straße zu seinen Ehren. Graf Bernadotte-Straße, Sharihun Kuinat Banadwit, gelegen im südlichen Viertel Rimal. Das einfache blaue Schild, beschriftet in Arabisch und Englisch, stand jahrzehntelang als stiller Tribut an den schwedischen Mediator, der bei dem Versuch starb, Frieden in ihr Land zu bringen. Es symbolisierte nicht nur Dankbarkeit, sondern auch Erinnerung. Eine Brücke zwischen Bernadottes moralischer Vision und dem anhaltenden Kampf eines Volkes, das noch immer Gerechtigkeit sucht. Heute liegt diese Straße und ein Großteil der umliegenden Gazastadt in Trümmern. Seit der Zerstörung, die ab 2023 über Gaza entfesselt wurde, ist das Rimal-Viertel zu Schutt reduziert worden. Die Zerstörung der Graf-Bernadotte-Straße ist mehr als der Verlust eines Straßenschilds, sie ist die Auslöschung einer Erinnerung und ein Spiegel des Leids, das Bernadotte einst zu verhindern versuchte. Es gibt eine tragische Symmetrie in diesem Bild. Ein Mann, der Frontlinien überquerte, um Verfolgte zu retten, wird auf einer Straße erinnert, die nun unter den Trümmern des Krieges begraben liegt. Doch selbst in Ruinen lebt sein Name fort, wie in Schweden, bei den Vereinten Nationen und in den Herzen derer, die noch an seine Mission glauben. Graf Volke Bernadottes Vermächtnis gehört allen, die Mut, Mitgefühl und die Überzeugung ehren, dass Frieden, so zerbrechlich er auch sei, eine Pflicht gegenüber der gesamten Menschheit ist. Referenzen: Bernadotte, Volke, To Jerusalem, London, Hodder und Stoughton, 1951. Generalversammlung der Vereinten Nationen. Resolution 181, 2, zukünftige Regierung Palästinas. 29. November 1947. Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. S. 773, Fortschrittsbericht des Mediators der Vereinten Nationen für Palästina von Graf Volker Bernadotte, vorgelegt gemäß Resolution 186, S2, vom 14. Mai 1948, 16. September 1948. Generalversammlung der Vereinten Nationen. Resolution 194, 3, Palästina, Fortschrittsbericht des Mediators der Vereinten Nationen. 11. Dezember 1948. Bansche, Ralf. Ausgewählte Papiere zum Palästina-Konflikt, 1947 bis 1949, New York, Archive der Vereinten Nationen, 1950. Segev, Tom. One Palestine, Complete. Jews and Arabs under the British Mandate. New York, Henry Holt, 2000. Morris, Benny. 1948, A History of the First Arab-Israeli War. New Haven, Yale University Press, 2008. Horne, Edward. A Job Well Done, The Story of the White Bases. Stockholm, Schwedisches Rotes Kreuz, 1949. Peretz, Don. The Arab-Israeli Dispute. New York, Facts on File, 1996. Schwedisches Außenministerium. Gedenktribut an Graf Volker Bernadotte, 1895 bis 1948. Stockholm, Regierungsdruckerei, 1949. Khalidi, Walid, Herausgeber. From Haven to Conquest, Readings in Zionism and the Palestine Problem until 1948. Washington D.C., Institut für Palästina-Studien, 1971. Pappe, Ilan, The Ethnic Cleansing of Palestine. Oxford, One World Publications, 2006. Informationsbüro der Vereinten Nationen. Count Volker Bernadotte. In Memoriam, New York, 1949.